So, guten Morgen miteinander von meiner Seite. Ich denke, die meisten von euch kennen mich schon, darum behalte ich die Vorstellung kurz. Mein Name ist Christian oder auch bekannt als Gusti, dürfen mir gerne beides sagen. Und gemäss meiner Krankenkasse bin ich ab dem nächsten Jahr auch offiziell nicht mehr ein junger Erwachsener, sondern einfach nur noch alt. Dann gehöre ich dann auch zu der Mehrheit da rein, aber es geht mir gut und ich freue mich jetzt umso mehr, zum heute nochmal als einer von den Jungen dürfen zu euch zu predigen. Genau, der Bibeltext, den haben wir ja vorher schon durchgelesen, mit dem Luki, danke vielmals dafür. Als ich den Text gelesen habe, ist natürlich das erste für mich gewesen, für die Predigtvorbereitung, okay, ich überlege mir mal, was fällt mir jetzt zu dem Text gerade so ein, zu meinem persönlichen Leben, oder zu unserer heutigen Zeit oder so. Da ist mir zuerst einmal die Bundesratsvereidigung in den Sinn gekommen, wo man entweder kann schwören oder ein Gelübde ablegen, dass man sein Amt gut ausführen wird. Oder wenn man vor Gericht ist und muss schwören, dass man die Wahrheit sagen wird bei seiner Zeugenaussage. Oder natürlich der Rütli-Schwur, als guter Schweizer ist mir dann der auch noch in den Sinn gekommen irgendwann. Aber ich muss sagen, in meinem persönlichen Leben haben jetzt Schwüre nicht so eine grosse Bedeutung. Ich persönlich habe noch nie müssen schwören. Das einzige Mal, wenn ich es höre, vielleicht sind wir auch schon mal an einem Fußballplatz vorbeigelaufen und haben so ein paar 13-Jährige miteinander diskutieren gehört. Und dann hat irgendwann einer so gerufen, ich schwöre auf meine Mutter. Das ist so der einzige Moment, wo ich irgendwie bei den jüngeren Leuten jetzt irgendwie mal einen Schwur hören würde. Bei Ja und Nein, ich denke, ich habe mich zurück an unsere Zeit, wo wir in Afrika gelebt haben mit der Familie. Dort ist es von der Kultur her nicht angebracht gewesen, um jemandem einfach gerade ins Gesicht Nein zu sagen. Also wenn du mich um einen Gefallen bittest und ich sage dir Nein, dann ist es etwas mega Unhöfliches. Also sage ich Ja und mache halt dann je nachdem einfach Nein. genau, also unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Umgänge mit, was man sagen darf und was nicht und was für Aktionen daraus entstehen. Der Martin hat mir dann noch ein bisschen theologische Aufklärung oder historische Aufklärung und hat mir erklärt, dass Schwören zur Zeit von Jesus nochmal eine andere Bedeutung hat. Und zwar ist Schwören nicht einfach nur mehr da gewesen, zum sagen, hey, ich meine es im Fall jetzt ernst, sondern es hat wie auch noch so ein bisschen einen versteckten Code oder, wie soll man sagen, so einen Kodex gehabt, welcher Schwur jetzt wie viel bedeutet. Und mit dem, was ich geschworen habe, habe ich quasi können sagen, wie wichtig das mir etwas ist. Also wenn ich zum Beispiel schwören würde, dass ich heute Abend noch den Abfall aus der Wohnung rausträge, dann meine ich das grundsätzlich auch so. Aber je nachdem, wenn ich jetzt sage, ich schwöre auf den Küchentisch, dass der Abfall bis heute Abend rausgeht, dann muss vielleicht nicht so viel dazwischen kommen, dass ich es mir doch nochmal anders überlege. Wenn ich hingegen auf meine verstorbene Urgroßmutter oder sogar auf den Tempel in Jerusalem schwöre, dass ich den Abfall raus tue bis heute Abend, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es auch passieren wird. Und so hat es ganz unterschiedliche Kategorien an Schwüre gegeben, was man alles hat können sagen, um zu zeigen, okay, das ist mir sehr wichtig, das ist mir vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Das Problem ist ein bisschen, man ist sich nicht immer ganz einig gewesen, welcher Schwur jetzt wie viel Wert hat. Und manchmal ist es auch absurd gewesen, unter welchen Schwur das einen Unterschied gegeben hat. Also es gibt später mal eine Bibelstelle, wo Jesus mit den Pharisäern diskutiert und ihnen vorwirft, hey, ihr behauptet, dass es wichtiger sei, wenn man beim Fleisch auf dem Altar schwört, als wenn man beim Altar schwört. Oder ihr behauptet, es sei wichtiger, dass man beim Gold im Tempel schwört, anstatt beim Tempel. Also das sind Diskussionen gewesen, die man dort geführt hat. Welcher Schwur hat jetzt wie viel Wert? Und in diese Zeit hinein kommt die Stelle, wo Jesus eben in der Bergpredigt das sagt. Und die offensichtliche Frage ist, was will er seinen Zuhörern damals damit sagen, was ist ihm wirklich wichtig? Und für uns noch ein bisschen relevanter, ja, was können wir 2000 Jahre später jetzt noch aus dem herausnehmen? Und für das möchte ich die Stelle gerne nochmal Stück für Stück durchgehen. Wir fangen an mit dem ersten Teil, wo steht, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Okay. Wir sehen da den Aufbau, wo Jesus in der Bergpredigt immer wieder braucht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wir haben schon durchgenommen in den vorherigen Predigten. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Wir werden später noch hören, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch etwas anderes. Also Jesus bringt quasi das Gesetz von Mose für und sagt, schaut, der Mose hat euch beigebracht, wie ihr zusammen leben könnt, dass es unter euch funktioniert. Er sagt einmal in einer anderen Stelle, der Mose hat euch die Gesetze gegeben, weil er eure harten Herzen kennt. Aber Gott wünscht sich eigentlich ein ganz anderes Zusammenleben untereinander. Gott wünscht sich also in dem Fall nicht, dass wir einfach unsere Schwüre halten, sondern Gott will, dass wir überhaupt nicht schwören. Warum will Gott, dass wir nicht schwören? Gehen wir weiter. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Wenn wir einen Schwur ablegen, also wir heutzutage, aber bei den Israeliten natürlich noch viel mehr, hat es immer damit zusammengehangen, dass man die Vertrauenswürdigkeit von seiner Aussage an jemand anders koppelt, oder? Wenn du mir nicht vertraust oder meiner normalen Aussage, dann schwöre ich jetzt bei Gott einmal mächtig, oder ich schwöre auf meine Mutter, oder ich schwöre beim Tempel in Jerusalem. Und die Sache, vor der haben wir beide Respekt, oder du weißt zumindest, dass ich vor dieser Sache Respekt habe. Also werde ich durch einen Schwur, den ich auf die Person, auf Gott, auf was auch immer ablege, nicht brechen. Jetzt haben wir schon gehört, eben die Israeliten haben so ein bisschen ihre Unterteilungen gehabt, die sie gefunden haben. Das ist wichtig, das ist vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Jesus sagt eigentlich mit diesen Aussagen da schon mal, hey, es gibt nicht einen Unterschied, welcher Schwur wie viel Wert hat. Weil am Ende, egal auf was ihr schwört, wenn ihr auf etwas im Himmel schwört, wenn ihr auf etwas auf der Erde schwört, es hat am Schluss immer mit Gott zu tun. Und sogar wenn ihr auf euch selber schwört, ihr habt ja keine Kontrolle darüber, wie euer Leben weiter verlaufen wird. Schwört auch nicht auf euch selber. Also es hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht Kontrolle über das haben, wo wir drauf schwören. Weil eine berechtigte Frage ist, was passiert denn, wenn du deinen Schwur nicht einhaltest? Also wenn wir jetzt mal rein hypothetisch sagen, der Petrus würde schwören, ich schwöre euch, ich kenne den Jesus nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn es nicht stimmt. Wenn das jetzt nicht stimmt, was muss Gott denn machen? Muss Gott ihn denn jetzt nicht irgendwie auf der Stelle bestrafen, ihn einen Blitz vom Himmel schicken, um zu zeigen, hey, ich habe mit dieser Lüge im Fall nichts zu tun. Und wenn er es nicht macht, dann ist nicht nur an Petrus sein Ansehen dahin, sondern er hat auch Gott drin hineingezogen, wo aber eigentlich null Verantwortung dafür hat, ob der Petrus die Wahrheit sagt oder nicht. Und das ist das Problem bei diesen ganzen Schwüren. Und das ist etwas, wo Jesus kritisiert und sagt, hey, zieh nicht Gott oder seine Schöpfung dazu an, um irgendwie eure sündige Machenschaften zu rechtfertigen oder um euch irgendwo wieder rauszuziehen, weil eure eigenen Aussagen nicht vertrauenswürdig sind. Das ist nicht Gottes Job. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es in deinem eigenen Namen und dann steh du selber dafür ein und steh gerade dafür, aber mach nicht Gott dafür verantwortlich. Man könnte es auch zusammenfassen mit dem Gebot aus den 10 Geboten vom 2. Mose, wo Gott uns sagt, du sollst den Namen vom Herrn, deinem Gott, nicht missbrauchen. Wenn wir Gott dazu anziehen, danke vielmals, Hanni, wenn wir Gott dazu anziehen, um unsere Aussagen zu rechtfertigen, dann missbrauchen wir ihn dafür, um unsere eigene Vertrauenswürdigkeit wieder aufzubessern. Okay, jetzt haben wir das gelesen, wir haben die Einführung gelesen, in dem Fall schwören wir halt nicht. Dann haben wir das Problem gelöst, oder? Dann tun wir Gott nicht mehr mit reinziehen. Genau, wenn ihr auf Wikipedia gehen würdet, was ich gemacht habe, und mal Schwur eingebt, dann gibt es dort unter anderem einen Absatz, wo eben drinsteht, ja, die Christen haben da die Bibelstelle. Und wegen derer gibt es gewisse christliche Zweige, die nicht mehr schwören. Und die haben jetzt als Lösung gefunden, dass man eben dort Gelübde ablegen. Das kennen wir eben zum Beispiel von der Bundesratsvereidigung. In gewissen Ländern, scheinbar sogar Österreich, habe ich nicht gewusst, ist vor Gericht auch ein Handschlag akzeptiert, um zu zeigen, ich meine es im Fall ernst, meine Aussage gilt. Haben wir damit jetzt das Problem gelöst, oder? Ich bin der Meinung noch nicht ganz und die Bibelstelle ist ja auch noch nicht ganz fertig. Weil das Problem bei dem Schwursystem der Israeliten ist nicht nur mehr, dass sie Gott mit ihnen gezogen haben, sondern es hat auch die Vertrauensbasis untereinander geschwächt. Ihr müsst euch vorstellen, man hat ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nie so recht gewusst, welcher Schwur ist jetzt wie viel wert. Und wenn ich bei jeder Konversation von mir habe und bei jedem Schwur, den du ableist, nochmal überlegen muss, okay, wie wichtig ist mir jetzt der Schwur? Warum hat er jetzt nur auf den Küchentisch geschworen und nicht auf den Tempel? Ist es mir in dem Fall nicht wichtig? Oder eben, wieso hat er auf den Tempel geschworen und nicht aufs Gold im Tempel? Ist das für die andere Person genau das Gleiche oder macht es einen Unterschied? Gaukelt mir die Person vielleicht nur vor, dass das ein wichtiger Schwur ist und meint es eigentlich gar nicht so und kann mich dann so quasi ein bisschen übers Ohr hauen? Und je mehr Fragen, dass ich mir so stelle, desto mehr geht auch das Vertrauen zwischen uns verloren. Und das ist auch etwas, was Jesus kritisiert und sagt, hey, warum müsst ihr überhaupt den Schwur Gott verwenden? Warum müsst ihr überhaupt in so Formeln reden? Könnt ihr nicht einfach sagen, wie es ist? Könnt ihr nicht einfach sagen, das will ich machen, das will ich nicht machen? Oder meinetwegen, schau, wenn nichts dazwischen kommt, dann mache ich das und dann gilt's. Warum müssen wir irgendwie einen Gott haben, um das zu verstecken? Und die gleiche Frage können wir uns auch heute stellen. Warum schwören wir überhaupt? Wir schwören nur, weil eben unsere eigene Vertrauenswürdigkeit nicht zu 100% gegeben ist, oder? Jeder Mensch hat schon mal gelogen. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und darum haben wir müssen eine Lösung finden, so untereinander, um zu sagen, wie bekommen wir es jetzt wieder hin, dass wir vor Gericht können sagen, okay, jetzt gilt die Aussage aber. Und die Lösung für uns war, wir haben Schwur oder Gelübde oder irgendwelche Eidformeln eingeführt, wo wir können sagen, okay, wenn wir normal untereinander reden, dann kann es mal vorkommen, dass einer lügt. Aber wenn wir schwören, einen Schwur brechen wir nicht, gell? Und dann haben wir jetzt wie wieder eine Ebene, wo wir können sagen, jetzt können wir wieder auf Vertrauen, auf einer Vertrauensebene miteinander diskutieren. Jetzt können wir wieder darauf vertrauen, okay, wenn er schwört, dann gilt's. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Es ist doch schön, dass wir Menschen wieder eine Möglichkeit haben, um irgendwie miteinander reden und einander glauben, was wir sagen. Aber gleichzeitig ist jedes Mal, wenn ich schwöre, dass auch ein Eingeständnis, dass meine normalen Aussagen nicht zu 100% vertrauenswürdig sind, weil sonst hätte ich es ja nicht nötig. Und das greift Jesus an mit dieser Bibelstelle und sagt, hey, es sei aber euer Wort ja, ja, nein, nein. Nicht ja, ja, nein, nein, sondern ja, ja, nein, nein. Was darüber rausgeht, ist vom Bösen. Mit der Hoffnung für alle wird es übersetzt mit, sag einfach ja oder nein, alle anderen Betürungen zeigen nur, dass du vom Bösen bestimmt bist. Also Jesus redet das an, dass wir irgendwie so Formeln erfunden haben, um zu sagen, aber jetzt meine ich es ernst. Und Jesus sagt, nein, meine Jünger sollen mir daran erkennen, dass sie es immer ernst meinen. Meine Jünger sollen mir daran erkennen, dass sie eben keine Absicherungen und keine Bekräftigung und keine verschlüsselte Codes brauchen, um zu sagen, dass sie es jetzt ernst meinen. Weil schon ihre gewöhnlichen Aussagen vertrauenswürdig sind, weil auch ihrem normalen Gerede keine Lüge Platz hat. Und jedes Mal, wenn du zu deinem Ja oder Nein nochmal etwas musst dazufügen, dann mag das zwar zusätzliches Vertrauen schaffen, aber es ist immer auch ein Eingeständnis, dass auf dem Weg dorthin vorher irgendetwas schief gelaufen ist. Und das zeigt doch dann eben auch, dass die Lösung, die da auf Wikipedia steht für Christen, dass man jetzt einfach Gelübde ablegen oder einen Handschlag geben, dass die eben auch nicht wirklich funktioniert. Weil wir haben zwar Teil 1 vom Problem gelöst, wir dürfen Gott nicht mehr drin hineinziehen, aber wenn du einfach musst einen Handschlag geben musst, um zu sagen, jetzt gilt's, dann muss ich dir wieder die Frage stellen, ja, aber gilt's denn sonst nicht? Respektive Jesus stellt dir die Frage. Und an dem Punkt von der Predigtvorbereitung, gebe ich ehrlich zu, bin ich kurz ein bisschen angestanden. Weil ich gefunden habe, ja gut, dann ist eigentlich das heutige Thema einfach, lüg nicht. Und das muss ich euch nicht eine halbe Stunde erklären, das wisst ihr eigentlich, oder? Und ich weiss es auch. Wir tun es nicht immer zu 100% umsetzen, aber wir wissen es. Und es hat eine Weile gebraucht, um wieder an einen Punkt zu kommen, wo ich gemerkt habe, okay, die Kritik, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Wie vielschichtig und komplex das die ist. Es geht nicht einfach nur ums Lügen. Alles, was das Vertrauen untereinander schwächt, alles, was unsere Beziehungen als Menschen untereinander kaputt macht, ist vom Bösen. Und dann wird es eben gerade wieder ein bisschen herausfordernder und ein bisschen vielschichtiger. Ich habe gedacht, ich bringe euch noch zwei Geschichten mit, wo mir wieder so ein bisschen in den Sinn gekommen sind oder durch den Kopf gegangen sind während der Predigtvorbereitung, wo ich mit diesen verschiedenen Dimensionen ein bisschen konfrontiert worden bin. Die erste Geschichte hat sich vor ein paar Wochen zugetragen. Dort waren wir mit dem Unihockey im Herbstcamp gewesen. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen bei uns in der Gemeinde. Es hat das Helas Herbstlager von der Jungschi gegeben. Dort haben wir letzte Woche auch den Rückblick dazu gesehen nach dem Gottesdienst. Und eine Woche vorher ist noch das Herbstcamp vom Jungschi Unihockey gewesen. Und wir sind dort mit der ganzen Mannschaft, sind wir zu Berg gewesen und haben tagsüber in den Mehrzweckhalle Trainings gehabt und gespielt. Und in der Nacht sind wir dann gerade gegenüber in die Zivilschutzanlage im Bunker runtergegangen und haben dort übernachtet. Fast alle haben im Bunker übernachtet, weil die einen Minileiter von uns haben gefunden, eigentlich wäre es doch viel bequemer, um in der grossen Halle zu bleiben und auf der grossen blauen Matten übernachten. Ich weiss nicht, wer die noch kennt aus dem Sportunterricht. Das sind so eben die, die mir beim Ringturnen unten dran liegen oder so. Wirklich so die grossen, etwa so hoch, richtig weich, richtig bequem zum Draufliegen, richtig schön. Deutlich bequemer, um so etwas zu machen, als im Massenschlag mit 30 Kindern, oder? Und das ist voll okay gewesen. Wir haben das denen auch erlaubt. Es sind immer noch genug Leiter drinnen gewesen bei den Kindern. Der anderen und ich haben im Notfall auch mal Schlafsäcke geputzt mit ihrer Nacht. Also, die Eltern müssen sich keine Sorgen machen. Eure Kinder sind gut umsorgt gewesen. Und gleich haben wir gefunden, auch wenn das okay ist, wir sagen gerade den jüngeren Kindern nichts von dem. Weil alle von euch, die Kinder haben, Kinder gehabt haben oder vielleicht schon mit Kindern zusammengearbeitet haben, können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn du einem 8-Jährigen sagst, die Minileiter, die schlafen im Fall nicht im Massenschlag, die sind in der Halle auf der grossen, weichen, blauen Matte. Dann hast du eine Diskussion und die willst du einfach nicht als Leiter, weil du bist sowieso schon müde, oder? Und dann haben wir gefunden, also wir haben so einen grossmehrheitlichen Konsens unter den Leitern, wir sagen das einfach nicht. Das Problem ist, die Kinder haben so einen eingebauten Detektor, wer das schwache Glied in der Kette ist. Und dann sind wir zu dritten, drei Leiter beieinander beim Mittagstisch gehockt. Und das Kind fragt natürlich genau den Samuel, Samuel, wo hast du die Nacht geschlafen? Und der Samuel überlegt gar nicht gross, sondern sagt einfach, ich habe in der Halle übernachtet, auf der grossen Matte. Und wir anderen Leiter haben uns mit grossen Augen angeschaut. Ich habe die Hände auf die Stirn zusammengeschlagen. Er hat dem Samuel eins geputzt. Und wir haben beide böse angefaucht und gefunden, nein, 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 du hast nicht in der Halle geschlafen. Du bist im Bunker gewesen mit uns allen zusammen. Und das Kind hat uns auch mit grossen Augen angeschaut. Der Samuel hat uns auch mit grossen Augen angeschaut und wir sind sofort in Diskussionen versunken. Der Vorteil war, weil wir Leiter so sehr mit Diskutieren sind beschäftigt, haben das Kind nicht mehr weitere Fragen stellen. Also das Problem haben wir nicht gelöst. Aber wo ich dann 2-3 Wochen später am Samuel erzählt habe, ja eben, ich habe jetzt dann die Predigt. Und da geht es darum, dass man nicht lügen soll. Und das ist irgendwie einfach so, es ist so ein, ja, so ein selbsterklärendes Thema. Lügen sollte man halt nicht, oder? Dort hat er mich an die Geschichte erinnert und gefunden, ja, eigentlich hast du von mir verlangt, dass ich das Kind anlüge. Und ich hätte mich so gern irgendwie rausgewunden aus dem und hätte gesagt, ja, schau, aber Notlüge, das ist okay. Und es nützt dem Kind ja auch nichts, wenn es weiss, dass die Leiter auf der grossen Matte schlafen, weil es selber darf ja gleich nicht. Es gibt nur unnötige Diskussionen. Aber im Endeffekt habe ich müssen eingestehen, Müller hat recht. Es ist nicht okay, wenn ich dem Kind irgendwie einen Blödsinn aufbinde. Und wenn ich dem Kind sage, hey, die Minileiter haben im Fall alle bei uns im Bunker geschlafen und es merkt, das stimmt aber nicht, dann ist das Vertrauen vom Kind zu mir gleich angekratzt. Ich glaube nicht, dass unsere Beziehung deswegen gerade in die Brüche geht und nie wieder hergestellt werden kann. Sicher wird das Kind, wenn es dann in 10 Jahren mal wieder mit dieser Geschichte konfrontiert wird, auch verstehen, warum ich ihm das dort nicht sagen wollte. Aber das Vertrauen ist gleich kaputt gegangen. Und ich bin gleich nicht mehr zu 100% auf der Linie von der Wahrheit, die sich Gott für mich wünscht. Also ja, nicht lügen, offiziell einfach, in der Praxis vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger umzusetzen. Die zweite Story, die hat sich 2018 ereignet. Dort sind wir mit der Jugendreise, die so von der Chrischonen und vom Godi organisiert war, in Israel gewesen. Und wir sind dort etwa so 30 Leute gewesen. Wir haben nicht alle kennengelernt. Und am ersten Tag sind die eine Kollegin und ich ständig gefragt worden, wie wir Geschwister sind. Wir haben uns halt gut gekannt, das heisst, wir sind immer so ein bisschen zusammen unterwegs gewesen, wir haben es immer lustig gehabt miteinander, wir haben scheinbar auch ein bisschen ähnlich ausgesehen. Ich behaupte, es ist hauptsächlich, wir haben beide eine Brille und braune Haare, aber das hat den Leuten schon gelangt. Und wirklich so 4-5 Mal an dem Tag, hey, sind ja Geschwister. Und dann sind wir am Nachttisch gehockt, alle schon ein bisschen müde, oder? Und wieder links von uns, hey, sind ihr eigentlich Geschwister? Und wir, nein, aber weisst, ihr Bruder ist mein bester Kollege und darum bin ich viel bei ihnen daheim und ich habe auch schon eine gefälschte Adoptionsurkunde von der Familie bekommen, Luki nicht zuhören. Und was man halt so erzählen muss in dieser Situation. Und Dann haben wir aber gefunden, so, jetzt langsam geht es uns auf den Wecker, das können wir nicht die ganze Woche so weitermachen. Der Nächste, der fragt, dem erzählen wir einfach, wir sind Geschwisterte. Und ich tue das jetzt nicht irgendwie, damit es lustiger wird, aufbauschen. Es ist keine 5 Sekunden gegangen. Und mein Zimmerkollege, der jetzt die ganze Zeit direkt neben uns gehockt ist, dreht sich zu mir um und fragt, hey, sind ihr zwei eigentlich Geschwisterte? Und ich habe zurückgeschaut und gesagt, ja, wie hast du das gemerkt? Und die nächsten 3 Tage haben wir voller Freude ihm erzählt, dass wir im Fall Geschwisterte sind. Und wir sind ihm nicht aus dem Weg gegangen. Wir haben jede Gelegenheit, wir sind einfach viel miteinander unterwegs gewesen, so ein bisschen in einem kleineren Grüppli. Ich konnte ihm alles erzählen. Warum das, oder dass die Katze vor einer Woche vor dem Haus ist überfahren worden. Und wo das die Eltern im Moment in den Ferien sind. Und ich glaube, wir haben sogar eine Ausrede gehabt, warum dass wir nicht den gleichen Nachnamen im Pass haben. Also es ist wirklich, wir haben an alles gedacht. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es vom zeitlichen Ablauf von der Reise her war, aber es ist theoretisch sogar möglich, dass wir auf dem Hügel gestanden sind, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat und gesagt hat, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, und dass wir ihm auf dem Hügel oben immer noch erzählt haben, wir sind im Fall Geschwisterte. Und dann ist gleich irgendwann, so nach diesen 3 Tagen, der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich glaube, jetzt müssen wir das auflösen. Weil sonst ist es nachher wie nicht mehr gut für unsere Beziehung. Wenn wir uns vorstellen, eben, wir sind Zimmerkollegen gewesen, wir haben inzwischen schon ein Doppelbett geteilt, unsere Gespräche sind wirklich auch immer tiefer geworden, wir haben über Gott geschwätzt, über den Glauben, über die Welt im Allgemeinen, wir haben in der ganzen Reisegruppe mega gute Gebetszeiten gehabt, mega gute Lobpreiszeiten. Und ich habe einfach gemerkt, wenn all diese Sachen immer auf dem Streich aufbauen, dass ich zu einer anderen Familie gehöre, denn wenn das irgendwann dann mal gleich auskommt oder wir es ihm sagen oder so, dann ist das im Rückblick, hat das einfach alles so einen faden Beigeschmack. Es ist ja nicht so, dass ich jedes Gespräch angefangen habe mit, also ich als der Bruder von der Oli würde jetzt sagen das, aber gleich habe ich ja bei jedem Gespräch müssen im Hinterkopf behalten, wenn jetzt meine Familie würde aufkommen, dann müsste ich wieder switchen. Und ich habe gefunden, das geht nicht mehr. Ich habe wie gespürt, das tut unserer Beziehung nicht mehr gut. Und wir haben es dann aufgelöst und wir haben alle können darüber lachen. Und wir haben mit ihm auch den Rest von der Reise super coole Zeit gehabt, es lustig gehabt miteinander. Wir haben auch nachher, es ist ein Aargauer, aber wir haben den Skier schon in Thurgau integriert, da werden wir noch kaum den Skier dahin zügeln. Und er ist heute noch einer von meinen engsten Kollegen und weiss so viel wahre Sachen über mich wie wenig andere Leute. Von dem her, ich bin sicher, er ist uns nicht böse, dass wir den Streich gemacht haben. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass Gott nicht auf uns geschaut hat in dem Moment und gefunden hat, das ist vom Bösen. Aber es hätte in dem Moment gegeben, wo es gekippt wäre. Und das habe ich extrem spannend gefunden zum sehen. Dass es den Moment gegeben hätte, wo sogar der Witz, der ja eigentlich harmlos und nicht aus einer bösen Emotion raus, sondern einfach so ein bisschen aus lustig entstanden ist, dass sogar der an einen Punkt gekommen wäre, wo das Böse drin hineingekommen wäre und es gekapert hätte und die ganze Sache gekippt wäre. Ja, es geht Jesus um bösartige Lügen, die wir nicht machen sollen. Ja, es geht ihm um die Schwurpraktiken von seinen Zeitgenossen. Aber es geht um mehr. Wenn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann zeigt das auch, Gott ist nicht einfach nur ein Gott von der Liebe oder von der Gnade, Gott ist der Gott von der Wahrheit. Und seine Jünger sollen wir daran erkennen, dass sie mit allem, was sie sagen und machen, ebenfalls nach dieser Wahrheit leben. Und alles, was von dieser Wahrheit abweicht und alles, was das Vertrauen unter uns, zu unseren Mitmenschen kaputt macht, das ist vom Bösen. Man könnte den Bibeltext vielleicht auch ein bisschen anders zusammenfassen und sagen, ihr habt gehört, dass zu der Alten gesagt ist, du sollst nicht lügen. Aber ich sage euch, alles, was das Vertrauen untereinander zerstört, ist vom Bösen. Wir beschädigen das Vertrauen, wenn wir lügen. Und ich glaube, das wissen wir Christen. Wir lügen zwar ab und zu auch noch, aber dann haben wir wirklich ein schlechtes Gefühl im Magen, oder? Dann wissen wir, das war jetzt nicht gut gewesen. Wir zerstören das Vertrauen auch durch kleine Lügen. Die können wir ganz schnell eben mit so 100 Argumenten zupacken, warum das jetzt gleich okay war, und dann wegwerfen und dann müssen wir nicht mehr darüber nachdenken. Wir beschädigen das Vertrauen durch dumme Sprüche, durch Streich, die eben plötzlich nicht mehr nur lustig gemeint sind, sondern irgendwie auch gegen die andere Person gehen. Oder hinter ihrem Rücken passieren und wir anfangen generell hinter dem Rücken über andere Leute zu schwätzen. Ich glaube, wir Christen haben zum Teil sogar noch viel mehr Mühe, anstatt Ja und Nein zu sagen, ich weiss nicht. Gerade so der Klassiker, wenn uns jemand mit seinem Leid konfrontiert und sagt, wie hätte Gott das können zulassen? Wie oft haben denn Christen irgendwie so den inneren Drang, zu sagen, jetzt muss ich irgendwie eine gute Antwort haben, anstatt einfach zu sagen, ich weiss nicht. Und auch das kann Vertrauen kaputt machen. Oder auch das, so ein bisschen, schon viel diskutiert, wenn Christen versuchen, ihre perfekte Fassade irgendwie aufrechtzuhalten, sagen, ja, ich bin Christ, in meinem Leben ist irgendwie alles gut und ja, mit Gott habe ich alles im Griff und es ist schon gut und so. Und unsere Mitmenschen schauen uns länger an und merken, ja, aber hinter der Fassade ist so viel Zweifel und so viel kaputt und so und der gibt mir aber ein völlig anderes Bild gegen aussen ab. Auch das kann das Vertrauen untereinander kaputt machen. Auch das ist nicht zu 100% auf der Linie der Wahrheit. Und auch das, ja, ist am Ende vom Bösen. Was nicht heisst, dass wir wie ein offenes Buch rumlaufen und jedem immer sofort sagen, was wir gerade erleben und sagen und fühlen. Auch das ist etwas, was nicht gut ist. Aber grundsätzlich sollen wir können zu unseren Schwächen, zu unseren Problemen ausstehen. Und das nicht gerade als ein Angriff auf unsere Identität oder unseren Glauben sehen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch viele Grauzonen anschauen, was Jesus alles gemeint hat. Was ist jetzt vom Bösen? Was ist jetzt noch okay? Was ist jetzt lustig? Was nicht? Aber ich glaube, wenn wir reflektieren und uns fragen, tut das, was ich sage, tut das, was ich mache, das Vertrauen von meinem Gegenüber eher stärken oder macht es kaputt? Ich glaube, dann haben wir alle ein bisschen ein Gespür dafür, welche Sachen in unserem Leben jetzt gut sind und welche vielleicht ein bisschen schief gelaufen sind. Und so möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe und frage, sind wir schon eins zu weit, was hat Gott mit dieser Bibelstelle gemeint? Um was ist es ihm gegangen? Ist es ihm darum gegangen, dass wir nicht schwören? Oder darf ich noch schwören? Darf ich ein Gelübde ablegen? Ist das Ganze überhaupt noch relevant oder ist das auch vor 2000 Jahren gewesen? Darf ich bis im Dezember noch meine Jugendsprache benutzen und sagen, ja, ich schwöre, stimmt, habe ich euch am Anfang noch vergessen zu sagen, dann macht das jetzt keinen Sinn mehr. Aber ist ja gleich. Wäre nur ein Nebenthema gewesen. Was von diesen Sachen ist jetzt okay und was nicht? Ich glaube, die letzte Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Ja, Jesus hat die Sachen ganz konkret in eine Zeit hineingesprochen. Zu einem Publikum, wo das Schwören am Ausufern war, wo es eben den Gott gegeben hat, der ganz viel Vertrauen kaputt gemacht hat. Aber der Hintergedanke, das Prinzip, das ist für uns heute noch genauso relevant. Ich würde es zusammenfassen in diesen zwei Sätzen. Mach Gott nicht für deine Aussagen verantwortlich. Missbrauch den Namen vom Herrn nicht, um deine Vertrauenswürdigkeit aufzupolieren. Und du sollst generell keine Betürungen nötig haben, um glaubwürdig zu sein. Ja, ja, nein, nein. Lebe das Leben aus der Wahrheit und nicht vom Bösen. Das ist das Ziel, das wir darauf einschaffen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir immer noch in einer gefallenen Welt leben. In einer Welt, wo wir alle lügen. Und in einer Welt, wo unsere Mitmenschen darauf vertrauen, dass wir mal ein Eid ablegen. Der Richter, der weiss nicht, ob du ein vertrauenswürdiger Mensch bist oder nicht. Und der verlangt vielleicht aber von dir, leg jetzt den Eid ab, damit ich dir wieder vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass Gott uns verurteilt, wenn wir ein Eid ablegen, um unserem Mitmensch ein Vertrauen zu geben, das er sich von uns wünscht. Um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass in unserem persönlichen Leben, die Leute, die uns kennen, meine Junioren im Unihockey, eure Familie, eure Mitarbeiter, eure Mitschüler, dass die uns anschauen können und sagen, hey, ich weiss, der Gusti hat jetzt vielleicht den Eid abgelegt, aber er hat ihn nicht nötig. Weil ich kenne ihn und ich weiss, dass seine Aussagen grundsätzlich vertrauenswürdig sind. Dass er nicht versucht, mich anzulügen. Dass er nicht versucht, mich übers Ohr zu hauen. Oder irgendwie hinten rum dann gleich noch etwas anderes zu machen. Und darum kann ich inzwischen auch ein bisschen besser nachvollziehen. Oder ich kann den Leuten auch wieder ein bisschen vergeben, den Christen, die gefunden haben, ja, wir schwören jetzt nicht, jetzt legen wir halt Gelübde ab. Ich verstehe, warum wir an den Punkt gekommen sind. Weil eben, wir leben in einer gefallenen Welt. In einer Welt, wo gelogen wird. Und in einer Welt, wo wir darum Gelübde ablegen, einen Handschlag machen, um zu zeigen, mal, ich meine es ernst. Es ist am Ende die Möglichkeit, die wir haben, um unserer Welt zu sagen, okay, wir haben wieder eine Vertrauensbasis untereinander. Und das ist etwas Schönes. Es ist ein Hilfsmittel, das uns nützt in dieser Welt. Genauso, wie wir auch andere Hilfsmittel immer noch brauchen. Wir haben in unserer Welt immer noch den Scheidungsbrief. Es ist nicht schön, wenn es eine Scheidung gibt, aber in unserer Welt brauchen wir den und er kann das Leben für die Betroffenen leichter machen. Wir leben in einer Welt, wo wir immer noch den Rollstuhl brauchen. Hey, wie schön es wäre, wenn es einfach jeder könnte rumlaufen funktionierende Beine hätte. Aber es ist halt nicht so. Und dann ist es doch gut, haben wir einen Rollstuhl, der uns hilft, um mit dieser Situation fertig zu werden. Und wie schön wäre es, wenn wir alle immer die Wahrheit sagen. Aber es ist halt nicht so. Dann sind wir froh, haben wir ein Gelübde, wo wir das unter unseren Mitmenschen auch wieder herstellen können. Aber wenn immer wir die Sachen benutzen, dann sollen wir uns auch bewusst sein, dass sie genau das sind. Notlösungen für eine kaputte Welt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir sie haben, aber wir sollen uns gleichzeitig sehnen nach einer Zeit, wo wir die Sachen nicht mehr nötig haben, wo Gott kommt und unsere Welt wiederherstellt und wo die Wahrheit regiert, bedingungslos, und wir keine so Sachen mehr brauchen. Und bis es so weit ist, hat Martin am Anfang der Bergpredigt mehrmals gesagt, sind wir die Lehrlinge, die zu Jesus aufschauen und fragen, wie kann ich mehr so werden wie mein Lehrmeister? Wie kann ich mehr so werden, wie Gott sich unser Zusammenleben eigentlich wünscht? Und dann ist es genau das. Tu in deinem persönlichen Leben alles dafür, dass das Leben ist, wo mehr von der Wahrheit und von der Liebe prägt ist. Vater, ich danke dir, dass du der Gott von der Liebe bist, der Gott von der Gnade und der Gott von der Wahrheit. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur für Gemeinschaft mit dir, sondern auch für Gemeinschaft untereinander geschaffen hast. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo die Sachen in unserem Leben sind, wo die Worte, wo die Taten sind, wo unser Vertrauen untereinander verletzen, wo Zeug kaputt machen in unseren Beziehungen. Dass wir nicht einfach den Bibeltext anschauen und sagen, ja, du sollst halt nicht lügen und weg damit. Sondern, dass wir genau hinschauen und anfangen, die Sachen angehen, wo wir noch nicht auf der Linie von der Wahrheit sind. Und ich danke dir, dass dein Name heilig ist und dass es dir nicht egal ist, wie man mit ihm umspringt. Und ich bitte dich, dass du uns auch da einfach wieder mehr Achtung gibst oder hilfst, mehr Achtung zu bekommen vor dir als Gott und Herr. Genau. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt mit uns mitkommst in die Lobpreiszeit, dass du jeden Einzelnen berührst durch den Lobpreis, sei es durch etwas von der Predigt oder wenn es dir sei, dass du auch einfach mit etwas völlig anderem die Leute ansprechen und anstupsen. Amen.